Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Die Themen: Siemens unter Druck. Fridays for Future Aktivisten demonstrieren heute vor der Konzernzentrale in München, weil Siemens in Australien am Bau einer riesigen Kohlemine beteiligt ist, wenn auch nur am Rande. Worum es genau geht und wie Siemens versucht, sich dennoch als Klimaschützer zu geben, dazu gleich mehr. Außerdem, ob und wenn ja, wie die Klimadebatte das Reiseverhalten der Deutschen beeinflusst. Einen Tag vor Beginn der Urlaubsmesse CMT gibt es dazu heute eine aktuelle Reise. Analyse. Zunächst schalten wir aber in den Frankfurter Börsensaal zu Ulrich Barz. Ja, Herr Barz, die Börsen, die sind ja schon seit Mitte der Woche mehr oder weniger wieder raus aus dem Krisenmodus. Ja, aber so richtig ausgelassen ist die Stimmung noch nicht, oder?
Ja, wenn man auf den DAX guckt, kann man das wahrlich nicht behaupten. Er ist zwar im Plus, aber nur mit einem Viertelprozentpunkt. Das sind 33 Punkte. Aber ich revidiere das auch gleich ein bisschen. Ja, ausgelassen nicht, aber doch immerhin auf fast ein Rekordniveau. Und das sagt schon was. Der DAX ist in dieser Woche enorm angestiegen, nachdem er Anfang der Woche wegen der Iran-Krise deutlich abgesackt ist und steht jetzt mit 13.529 Punkten an der großen Anzeigetafel. Und das ist wirklich nur ein Katzensprung bis zum bisherigen Rekordhoch, das im Januar 2018 markiert wurde. Da lag er bei 13.596. Und ich sprach vorhin gerade mit einem Händler, der sagte, wir gehen alle davon aus, dass das Rekordhoch heute noch kommt. Sehen wir, ob das der Fall sein wird, wissen wir nicht genau. Aber die Stimmung insofern an den Kursen, an dem Kurs Plus heute nicht ausgelassen, aber insgesamt doch sehr aufgeräumt.
Und dabei gibt es ja immer noch genug Fragezeichen, also zumindest im aktuellen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die Abstoßursache der Passagiermaschine ist unklar. Die Lufthansa, die streicht bis zum 20. Januar alle Flüge nach Teheran. Diese Meldung kam gerade eben. Woher nehmen die Anleger denn ihren Optimismus?
Das stimmt. Diese Dinge sind weiterhin natürlich ein Unsicherheitsfaktor. Und das kann auch bald wieder eine Rolle spielen. Im Moment höre ich einfach, dass es mehr Entspannungssignale gibt, USA, Iran, dass das zu dieser Stimmung beiträgt und natürlich ein gewisses Erleichterungsmoment, dass der Termin 15. Januar näher rückt. Da soll ja die erste Phase des Zollstreitabkommens unterschrieben werden. Das ist eine große Unterstützung. Und dann sagen die Leute auch ganz offen, Anleger sehen wenig Alternativen zu einer Rendite mit Aktien im Moment angesichts der niedrigen Zinsen.
Ja, und dann gibt es wahrscheinlich nach unserer Sendung auch noch gute Nachrichten aus den USA. Der aktuelle Arbeitsmarktbericht, der wird da veröffentlicht und die Arbeitslosigkeit ist ja so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr in den USA und auch der Wirtschaftsaufschwung, der geht ja ungebremst weiter. Das wollen wir zum Thema machen in unserem heutigen Expertengespräch und der Frage nachgehen, ob dieses Wirtschaftswunder, mit dem sich Trump ja gerne schmückt, tatsächlich bis zur Wahl im November in den USA halten wird.
Ja, würde ich gerne mit Stefan Bielmeier besprechen von der DZ Bank. Er ist der Chefvolkswirt dort. Herr Bielmeier, nachher kommen Arbeitsmarktdaten. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dahin. Zu Beginn die plakative Frage von Eva Bahner. Bleibt es beim US-Wirtschaftsaufschwung in diesem Jahr, trotz aller dieser Probleme, die wir angesprochen haben?
Es gibt keinerlei Anzeichen, dass der Wirtschaftsaufschwung in den USA abbricht. Also es ist wirklich ein sehr gutes Umfeld. Wir hatten zwar einige Indikatoren, die gesunken sind, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, aber auch hier deuten sich langsam Entspannungssignale an. Der Arbeitsmarkt per se ist eine ganz große Stütze für die US-Wirtschaft und der dürfte weiter robust bleiben.
Und viele sagen ja, ein Arbeitsmarktaufschwung allerdings ohne Qualität, weil Wachstum von vielen niedrig bezahlten Billigjobs kommt.
In der Tat, das ist so, aber dabei darf man auch nicht vergessen, dass natürlich der Dienstleistungssektor in den USA sehr dominiert und deutlich ausgeprägter entwickelt ist als jetzt in Europa oder Deutschland. Und gerade im Dienstleistungssektor finden sich natürlich auch viele gering bezahlte Arbeitsplätze, sodass das eigentlich nicht weiter verwunderlich ist. Und für die konjunkturelle Wirkung ist es natürlich schon eine Sache, welche Art von Jobs geschaffen werden, aber es hat auf jeden Fall eine positive Wirkung.
Anderswo in der Welt heißt es ja, dass der Zollstreit Wachstum gekostet hat. Sie sagen in den USA nicht. Wie geht es denn jetzt weiter nach dem 15. Januar? Also ich nehme an, Sie gehen davon aus, dass das Phase-1-Abkommen unterzeichnet wird?
Ja, das Phase-1-Abkommen wird unterzeichnet, wie es jetzt heute gehiesen hat. Vielleicht auch 2-3 Tage später, wir wissen es nicht genau. Aber man ist hier zuversichtlich, dass es unterschrieben wird. Aus meiner Sicht ist das Phase-1-Abkommen eigentlich ein Friedensabkommen erstmal. Die Zölle, man vereinbart, dass die Zölle nicht mehr weiter steigen. Es werden einige Zölle zurückgenommen. Und ansonsten gibt es vage Aussagen über unterschiedliche Themen wie geistiges Eigentum und Marktöffnung. Aber es legt erstmal die Leitplanken fest für die richtigen Verhandlungen, die danach kommen sollen.
Und das wird dann ein schwieriges, dickes Brett. Und vor der Wahl in den USA im November wird das nicht fertig gebohrt.
Das Phase-2-Abkommen wäre für mich eine sehr große Überraschung, wenn man das dieses Jahr noch abschließen würde, weil hier die Problemlagen tatsächlich sehr, sehr konkret vorhanden sind und auch wirklich schwierig zu lösen sein werden. Da geht es wirklich um Marktöffnung, es geht um, wie behandle ich geistiges Eigentum, all diese Themen. Und das wird sicherlich einige Zeit dauern. Rein marketingtechnisch ist es jedoch für Herrn Trump im Zuge des Wahlkampfes sehr positiv. Er kann immer wieder berichten, dass er Erfolge hat und das ganze Jahr über.
Das kann nicht nur für Herrn Trump, sondern besonders für die anderen, für uns, für die US-Bürger, für die Börsen an Enttäuschungen noch kommen. Kurz vielleicht zum Schluss.
An Enttäuschungen kann natürlich eine der vielen Krisen, dass die wieder hochkocht. Insbesondere in Europa könnten wir Regierungskrisen in Spanien, in Italien haben. Also es ist schon natürlich das ganze Umfeld weiterhin sehr schwierig. Zurzeit ist aber tatsächlich mehr Entspannung angesagt als Besorgnis. Das kann sich, wie man jetzt am Anfang des Jahres mit Iran gesehen haben, sehr schnell ändern.
Stefan Bielmeier von der DZ Bank, vielen Dank dafür.
Ja, dann schauen wir mal auf die Einzelwerte heute im DAX. Herr Barth, SUVs sind nicht nur in Deutschland gefragt, sondern auch in China. Ja, und davon profitieren vor allem BMW und VW.
Das stimmt. Die BMW-Aktie, die legt heute um 0,5% zu. Volkswagen ist sehr stark mit einem Plus von über 2%. Da hat die SUV-Nachfrage in China besonders deutlich angezogen. Und der Gesamtmarkt in China, der ist ja geschrumpft. Also VW wird hier sehr stark eingeschätzt. Und BMW 2019 mit einem Verkaufsrekord, auch wegen der guten Verkäufe von Luxusautos und SUVs in China.
Das Kohleausstiegsgesetz, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. RWE aber soll laut einem Medienbericht rund 2 Milliarden Euro Entschädigung bekommen. Ja, und das freut die Anleger heute, oder?
Ja, so sehr, dass die Aktie um rund 5% steigt an diesem Tag. Also mit Abstand die Nummer 1 heute. Anleger, RWE könnte für die Abschaltung der Braunkohlekraftwerke über 2 Milliarden Euro einstecken, das sagen mehrere Berichte. Und die Regierung könnte eventuell dann auch für die Sozialpläne aufkommen.
Werfen wir noch kurz einen Blick auf den Rentenmarkt?
Ja, am Rentenmarkt sind die Kurse überwiegend gefallen. Und das hat die Durchschnittsrendite um einen Punkt verbessert auf minus 0,24%. Der Euro etwas gefallen bei einem US-Dollar 10,94. Und Gold, etwas besser als gestern, aber bei weitem nicht eine so starke Bewegung wie am Vortag.
Ulrich Barth war das. Vielen Dank für diese Information nach Frankfurt. Siemens will bis 2030 klimaneutral werden, hat aber gleichzeitig einen Auftrag angenommen für den Bau einer Schienensignalanlage für den Transport von Kohle in Australien. Dort baut der indische Konzern Adani nämlich eine riesige Kohlemine, die eine der größten Kohleabbaustätten der Welt werden soll. Ein ohnehin umstrittenes Projekt, gegen das australische Umweltschützer schon seit langem protestieren. Und nun bekommen sie Unterstützung von der deutschen Fridays for Future Bewegung, die heute gezielt zum Protest gegen das Siemens-Engagement in Australien aufgerufen hat, vor der Konzernzentrale in München. Ja, das hat sich Michael Watzke angeschaut. Herr Watzke, wie sah das denn genau aus?
Die sahen aus wie eine klassische Fridays for Future Demo, also rund 300 Schüler und Erwachsene, die für Klimaschutz protestieren, aber eben heute mit dem Schwerpunkt auf Siemens und Kohle. Das klang dann so.
Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle. Hoch.
Außerdem haben drei der Demonstranten eine Online-Petition an einen Siemens-Vertreter übergeben in der Zentrale. Darunter war Mathilda, eine 17 Jahre alte Schülerin aus München.
Ein Fridays for Future-Aktivist aus Berlin hat eine Petition gestartet wegen den Feuern, die in Australien brennen, Und diese hat in den letzten Tagen über 50.000 Unterschriften gesammelt. Besagte Aktivist und Luisa Neubauer treffen sich heute auch in Berlin mit dem Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser.
Dieses Treffen fand heute statt, findet gerade statt und schon um 14 Uhr wollen sich beide äußern zum Ergebnis des Treffens.
Nun ist Siemens ja eigentlich nur am Rande an diesem Kohleprojekt in Australien beteiligt. Das soll dann auch nur ein Volumen haben von rund 20 Millionen Euro. Dennoch zeigt sich Siemens-Chef Joe Kaeser ja ungewöhnlich offen und einsichtig. Hat ja auch im Dezember gesagt, er möchte diesen Auftrag tatsächlich auf den Prüfstand stellen. Welche Strategie steckt denn dahinter?
Ja, also Kraftwerkstechnik gehört zwar zum Kerngeschäft, aber in diesem Fall, im Fall Adani in Australien, geht es ja eher, Sie haben schon gesagt, um Bahntechnik, denn Siemens soll dort mit einer modernen Zugsignalanlage dafür sorgen, dass der indische Konzern möglichst schnell möglichst viel Kohle von der Bergbauregion zum Verladehafen an der australischen Ostküste bringt. Darin steckt auch die bisherige Argumentationsstrategie von Siemens, nämlich zu sagen, die Kohle dort wird sowieso gefördert. Wenn wir von Siemens es dort mit unserem Know-how effizienter machen, dann spart das CO2 ein. Aber diese Argumentation überzeugt nicht mal mehr alle Siemensianer. Ich habe mit einem Mitarbeiter gesprochen, der gesagt hat, wir wollen grün werden. Unser Konzern hat 2018 mit innovativen Technologien geholfen, 600 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Siemens will viele erneuerbare Energieprojekte anschieben. Da passt dieses Projekt in Australien einfach gar nicht rein, zumal sich schon viele deutsche Firmen dort zurückgezogen haben, etwa die Deutsche Bank, die Commerzbank und der Rückversicherer Munich Re.
Das heißt, es gibt Chancen, dass sich Siemens tatsächlich aus diesem Kohleprojekt auch zurückziehen kann?
Ja, es gibt Chancen. Ich glaube, dass Joe Kaeser eine Abwägung getroffen hat, sonst würde er sich wahrscheinlich auch nicht mit Luisa Neubauer treffen. Der Imageverlust für Siemens wäre größer als der Gewinn aus diesem Kohlegeschäft, dessen Auftragsvolumen mit rund 20 Millionen Euro für Siemens ein kleckerles Betrag ist. Und so sehen das übrigens auch viele der Demonstranten.
Ja, ich habe Hoffnung. Also ich finde, dass es einfach nicht möglich ist, dass Siemens sich einerseits damit brüstet, bis 2030 klimaneutral sein zu wollen und gleichzeitig aber am klimaschädlichsten Projekt unserer Zeit teilnimmt.
Natürlich wird Siemens sehr darauf achten, seinen Kunden Adani und auch andere Geschäftspartner, die das sehr genau beobachten, möglichst wenig zu brüskieren.
Einschätzungen waren das von Michael Watzke zur Siemens-Kritik. Vielen Dank nach München dafür. Die Klimadiskussion hat Fahrt aufgenommen, nicht nur im Zuge der verheerenden Brände in Australien. Der Kampf gegen den Klimawandel und was jeder Einzelne dazu beitragen kann, hat eigentlich das gesamte vergangene Jahr geprägt. Zum Beispiel, ist es noch zeitgemäß zu fliegen oder gibt es andere Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen? Theoretisch wird über Flugscham viel diskutiert. In der Praxis ist diese allerdings kaum zu erkennen. Das eine Erkenntnis einer aktuellen Reiseanalyse, die heute vor dem Start der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart vorgestellt wurde. Thomas Wagner war dabei.
Da tritt dann wieder mal zutage der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Umwelt ist mir wichtig, ist eine Einstellung. In den Ferien will ich in die Sonne kommen und meinen Kindern etwas Gutes tun, wäre jetzt das Motiv, was mich zu einer bestimmten Reise treibt.
Will heißen, Verständnis für die Umwelt, die grundsätzliche Bereitschaft, sich umweltschonend zu verhalten, all das bringen immerhin nach einer Erhebung des Kieler Institutes für Tourismus und Bäderforschung 56% aller Urlaubsreisenden in ihre Überlegungen ein. Nur dann geht's ans konkrete Buchen einer Reise.
Na, wir wissen, dass 4% bei ihrer konkreten Urlaubsreise Nachhaltigkeit zum entscheidenden Kriterium machen und bei rund 73% darauf nicht wesentlich achten bei ihren Urlaubsreisen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass sie sich alle wie Umweltschweine verhalten, sondern schließt einfach ein, dass sie anderen Kriterien den Vorzug gegeben haben.
So Institutsleiter Professor Martin Lohmann im Vorfeld der Reisemesse CMT in Stuttgart. Aus seinen Erhebungen geht auch hervor, die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Sie gaben der aktuellen Reiseanalyse zufolge im vergangenen Jahr rund 73 Milliarden Euro für Urlaubsreisen aus, 3% mehr als 2018. Obgleich die Zahl der Flugreisen trotz aller Flugscham-Diskussionen um 1,8% zugenommen hat, zieht die meisten Urlaubsreisenden hierzulande gar nicht einmal so weit weg.
Sie reisen in erster Linie mal innerhalb Deutschlands. Ein knappes Drittel aller Urlaubsreisen bleibt im eigenen Land. Da vor allen Dingen an den Küsten und in die Berge.
Und selbst die bevorzugten Auslandsziele liegen immerhin noch auf demselben Kontinent.
Dann haben wir in den Auslandszielen Spanien, Italien, Türkei, Österreich als die wichtigsten. Fernreisen spielen zwar eine wachsende Rolle, aber sind trotzdem immer noch auf einem Niveau von rund 8% aller Urlaubsreisen.
Während ökologische Gründe eher gegen eine Steigerung des Fernreiseanteils sprechen mögen, gibt es nach Ansicht von Hanna Kleber, Präsidentin des Corp Touristique, eine Vereinigung der in Deutschland vertretenen ausländischen Tourismusorganisationen, aber auch Argumente, die für solche Fernreisen, beispielsweise nach Asien oder nach Afrika sprechen.
Ein Tourist schafft fast 8 Arbeitsplätze. An diesen 8 Arbeitsplätzen hängen natürlich wieder 20 Familien dran. Und man schafft einfach auch eine gute Völkerverständigung.
Ob es nun weiter weg oder irgendwo nach Europa geht, Pauschalreisen sind nach wie vor sehr stark gefragt. Daran ändert auch die Pleite des großen britischen Pauschalreiseanbieters Thomas Cook mit seinen deutschen Tochterunternehmen wenig. So Reisefachmann Martin Lohmann.
Trotzdem hat es auf die Einstellung zu Pauschalreisen und Bausteinreisen, also zu den Leistungen von Veranstaltern, keine negativen Effekte gehabt.
Sorgen machen sich allerdings diejenigen, die Reisen in den Nahen Osten anbieten. Nach der Tötung eines iranischen Generals durch die Vereinigten Staaten und nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine, der auch ein Abschuss gewesen sein könnte, dürfte das nach Einschätzung von Martin Lohmann auch Auswirkungen auf den Tourismus haben.
Iran ist eine Geschichte, weil in den vergangenen 5 Jahren durch eine gewisse Öffnung gegenüber dem Westen es da eine Reihe von Tourismus gab. Das wird jetzt sicher wieder ein wenig zurückgehen. Jemand, der sich für eine Reise in den Iran oder nach Jordanien oder in den Libanon oder so nach Israel interessiert, hat noch so viel andere Sachen auf dem Zettel, dass er mühelos darauf 2-3 Jahre verzichten kann, währenddessen was anderes besucht und dann, wenn es geht, wieder den Iran besucht.
Sagt der Reiseexperte im Beitrag von Thomas Wagner. Als in den 80er Jahren noch heftig diskutiert wurde, ob Deutschland nun ein Einwanderungsland sei oder nicht, stellte Jasmin Ababian Vogel ihre beruflichen Weichen in Richtung Selbstständigkeit. Heute ist die Iranerin erfolgreich in der Pflegebranche und leitet den Verband der deutschen Unternehmerinnen. Im Firmenporträt stellt Blanka Weber die Unternehmerin vor.
Ja,
auch der leichte Schnupfen kann der quirligen Frau im schwarzen Rolli und mit dem dunklen Kurzhaarschnitt nichts anhaben. Inmitten eines ehemaligen Industriequartiers in Hannover hat sie ihre Büros eingerichtet.
Und wir sind gerade dabei, unten eine Tagespflege umzubauen. Das ist ja auch einer der Boombereiche in der Pflege im Moment.
Jasmin Ababian Vogel ist 51 Jahre alt. Vor mehr als 20 Jahren hat sie entschieden, speziell Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte in den Blick zu nehmen, als sie ihr Unternehmen gründete.
Und der Pflegedienst war tatsächlich der erste in der Bundesrepublik. Also es gab vorher keinen. Ich war mit meinem Konzept die erste.
Ihren Vater hatte einst der Schah aus dem Iran zum Studium nach Deutschland geschickt. Mit dieser Ausbildung, seiner deutschen Frau und 2 Kindern, kehrte er wieder zurück. Seine Tochter Jasmin wuchs im Iran auf und kam mit 18 Jahren nach Deutschland, als die Politik im Iran immer komplizierter wurde. Sie holte Schulabschlüsse nach, studierte Politologie und Sozialpsychologie und entdeckte die Lücke in der Pflegebranche. Heute beschäftigt sie in ihrem interkulturellen Sozialdienst etwa 160 Personen. Es sind viele Frauen, aber auch Männer. Die meisten haben selbst einen Migrationshintergrund. Ihr Motto: Wer die Kultur des anderen kennt, kann auch besser auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen. Ihr Angebot: Pflege, ambulant oder in Wohngruppen, auch für Demenzkranke.
Wir wachsen stetig, das ist gut so. Das ist eigentlich auch typisch für die Pflege in Deutschland.
Freundlich ist der Umgang auf der Büroetage, wo 10 Mitarbeiter das Personal managen. Helle Räume, farbige Wände, Blumen und Bilder, fast wie eine WG. Wer hier arbeitet, sagt die Chefin, soll sich wohlfühlen.
Also hier das nächste Büro, das ist quasi die Schaltzentrale.
Der stressigste Arbeitsplatz, auch wenn dahinter seelenruhig in einem großen Aquarium bunte Fische ihre Bahnen ziehen. Fällt ein Mitarbeiter aus, braucht es sofort Ersatz, zumal auch viele Intensivpflegepatienten betreut werden. Alles muss funktionieren.
Mit der Maßgabe, dass wir eigentlich aus einer Situation des Mangels heraus agieren. Kein Pflegedienst in Deutschland hat mehr eine Vollbesetzung. Wir haben überall vakante Stellen, auch hier.
Wünschen würde sie sich generell ein besseres Image und mehr Wertschätzung für den Pflegeberuf. Denn?
Weil eben viele junge Menschen sich auch nicht mehr vorstellen können, aufgrund von Image und eben auch anderen Gründen, in die Pflege zu gehen. Das ist schade.
Nebenan sitzt ein junger Mann am Tisch. Hoffentlich ein Vorstellungsgespräch, raunt die Chefin und zieht die Augenbrauen kurz hoch. Dann geht es in den nächsten Raum. Hier liegt in einem elektronischen Schlüsselschrank für jeden Mitarbeiter griffbereit, was er braucht, um rauszufahren zu den jeweiligen Patienten. Medikamente, Wohnungsschlüssel, Bögen für Dokumentation und Abrechnung. Vieles passiere heute digital in der ambulanten Pflege.
Und was Sie dort sehen, diese kleinen Büchlein, das sind die Medikamentendosetten der Patienten, die jetzt mitgenommen werden für die neue Woche. Deswegen liegen die auf dem Tisch für den Spätdienst. Der Frühdienst ist schon unterwegs.
Es ist 11 Uhr. Eine Mittagspause hat Jasmin Ababian Vogel nur selten. Auch wenig Zeit für Sport, obwohl selbst ein Yoga- und Pilates-Studio zu ihren insgesamt 4 Unternehmen zählt. Sie ist Macherin, immer optimistisch und schaukelt gleich mehrere Ehrenämter nebenbei. Im Bundesverband für ambulante Dienste, in mehreren Gremien der Stadt Hannover und Niedersachsen und eben als Präsidentin des Verbandes Deutscher Unternehmerinnen. Ein Verband, gegründet vor 65 Jahren, als Frauen in anderen Gremien noch nicht erwünscht waren. Die Zeiten haben sich geändert. Und heute? Der Verband kann über Nachfrage nicht klagen. 1800 Mitglieder bilden eine gemischte Klientel, sagt Jasmin Ababian Vogel und meint damit auch den Blick auf jene Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund.
Also Unternehmerinnen nehmen das als große, große Chance wahr. Und die Mehrzahl der Unternehmerinnen ist dem Thema Diversität auch im Unternehmen ausgesprochen aufgeschlossen.
Heute fördert und unterstützt sie andere Gründerinnen. Denn das Ankommen hier war auch für sie ein gewisser Kulturschock.
Dieses zwischen den Stühlen sitzen, das begleitet mich mein Leben. Die Frage ist immer, ob man es als Chance wahrnimmt, ob man es als etwas Positives wahrnimmt oder ob man es als etwas Belastendes wahrnimmt. Und die Mehrzahl der Migrantinnen und Migranten nimmt diesen zweiten Rucksack, den sie auf der Schulter tragen, in der Regel auch als etwas Positives und als einen Schatz wahr.
Sagt Jasmin Ababian Vogel, vorgestellt von Blanka Weber. Nur 2% der Deutschen halten die Bundesregierung beim Thema Digitalisierung für sehr kompetent. Wenig überraschend finden das die Kommentatoren in unserer heutigen Wirtschaftspresseschau.
Die Pforzheimer Zeitung schreibt: Wenig WLAN an den Schulen, kaum Mobilfunkempfang in den Dörfern, spärliche Online-Verwaltung in den Bürgerbehörden. So sieht die digitale Realität in Deutschland aus. Im Jahr 2020. Da kann der nun vorgestellte Digitalreport nicht verwundern. Erstaunlich ist nur, wie grottenschlecht die Bürger ihre Politiker in Sachen Digitalkompetenz bewerten. Eine Schmach, die vor allem eines zeigt. Allen voran die Regierenden der Großen Koalition, aber auch die Opposition haben sträflich vernachlässigt, was ihre ureigenste Aufgabe als Politiker ist: Visionen für das Volk zu entwerfen, Politik zu machen für kommende Jahrzehnte. Die Rheinische Post aus Düsseldorf hält aber auch nichts von der Empfehlung, ein Digitalministerium einzurichten. Es gibt in den Parteien digitale Köpfe, die in den vergangenen Jahren aber viel zu wenig wahrgenommen wurden. Umgekehrt muss sich auch die Gründerszene viel stärker politisch einbringen. Die Frage, ob es ein reines Digitalministerium gibt, ist zweitrangig. Es kann helfen als Signal nach außen. Viel wichtiger ist jedoch, dass das Thema Wertschätzung und Priorität genießt. Doch davon sind wir leider noch immer weit entfernt. Die Folgen dürften nach Ansicht der Zeitung Die Welt gravierend sein. Deutschland, schon bei der von Facebook und Co. dominierten plattformbasierten Ökonomie nur zahlender Gast, droht auch bei den nächsten Gängen der Digitalisierung, der Revolution im Bereich der künstlichen Intelligenz etwa, wieder nur am Katzentisch zu landen. Auch wenn der Finanzausschuss des Brandenburger Landtags den Kaufvertrag für das geplante Tesla-Fabrikgelände genehmigt hat, warnt die Magdeburger Volksstimme vor zu großen Erwartungen. Die Ansiedlung eines Automobilwerks war vor einigen Jahrzehnten noch Garant für andauernden Wohlstand einer Region. Heute ist so viel Geld unterwegs, dass Elon Musk ein Riesenreich aus Schulden bauen kann. Niemand weiß, wie haltbar es ist. Im Rekordjahr 2019 sind rund 28.000 E-Autos verkauft worden. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien zusammen. Tesla will bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr in Brandenburg bauen. Mehr als das Unternehmen heute insgesamt verkauft. Aber Brandenburg muss es wagen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. 100 Jahre Saarland, über diesen runden Geburtstag gleich mehr dann nach den Nachrichten in Deutschland, heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.